Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder bei unserem Podcast der UMIT Tirol PhD Submitted.
Hallo, ich bin auch da.
Dorothea ist auch da, ich, Michelle, bin auch da und gleich aber auch nicht mehr, weil als nächstes folgt ein Interview, was Dorothea allein geführt hat.
Weil ich so früh schon, war.
Genau, Interviews um 7 kann ich leider nicht teilnehmen.
In der Früh, bitte, 7 Uhr in der Früh.
Ja, genau, abends war auch schon spät. Aber gut, genau, deswegen, ich bin gespannt, was du und dein Gast so zu besprechen habt und freue mich schon, dann aber reinzuhören.
Ja, den Patrick kennst du ja.
Stimmt, Patrick ist auch Doktorand am Institut für Medizinische Informatik.
Korrektur war.
War Doktorand. Gut für ihn.
Ja.
Ja, genau.
Hört rein, wie seine Karriere jetzt erst so richtig beginnt. So, guten Morgen, Patrick, zu sehr früher Stunde. Die früheste Podcast-Aufnahme vom PhD Submitted aller Zeiten. Wir sind um 7:45 gestartet in der Früh.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen für die, die was jetzt auch so früh hören, passt das natürlich sehr gut. Danke, dass du dir wieder die Mühe gemacht hast, herzukommen. Diesmal sind ja 2 Novi. Du bist das erste Mal live vor Ort für die Podcast-Aufnahme, war immer in Distance.
Richtig.
Und du bist ja schon fertiger Doktorand, was ich ja noch nicht geschafft habe.
Auch richtig, ja.
Gut, du hast abgeschlossen, die Hörer, die es wissen, also die fleißigen, vor allem Instagram-Verfolger, die haben das schon gesehen, dass wir auch ein Foto mit dir gepostet haben. Du hast jetzt, wann hast du abgeschlossen?
Also die Defensio war im, jetzt muss ich auch überlegen, Juni, genau, weil im Juli war dann, glaube ich, dann auch schon die Abschlussfeier.
Ah ja, stimmt, genau. Also 2023, richtig. Für die, die was es später hören.
Richtig, ja.
Genau, also jetzt bist du schon so gut wie ein halbes Jahr, Herr Doktor.
Wie
fühlt es sich an? Das musst du uns jetzt beschreiben. Hat sich das Leben natürlich schlagartig geändert, oder?
Überhaupt nicht.
Nee, okay.
Also man wacht am nächsten Tag auf und es ist eigentlich immer noch genauso wie davor. Nee, es war natürlich schon eine riesen Last, die abfällt, ja. Aber im Prinzip, man arbeitet ja da die ganze Zeit drauf hin und denkt sich dann so, wenn der Tag dann da ist. Aber am Ende war es natürlich aufregend, die Defensio zu machen und auch dann das schöne Zusammensein dann nach der Defensio. Aber ja, man muss dann auch wieder ganz realistisch sein, das Leben geht einfach wieder weiter. Ja.
Ganz beinhart realistisch.
Genau, genau.
Hat sich jetzt beruflich dann bei dir auch was getan?
Ja und nein, also jetzt nicht durch das Doktorat, das war unabhängig jetzt vom Doktorat, bin ich ein bisschen in eine andere Position gekommen, aber ja, also hat jetzt das eine mit dem anderen nicht direkt was zu tun.
Okay, ja.
Ja.
Aber es hat sich rentiert, oder?
Also für mich hat es allemal sich rentiert, sonst hätte ich es nicht gemacht. Es war, also ich sag mal, man hat durch das Doktorat einen anderen Blickwinkel auf die gesamte Situation, auf die Arbeit, auf wie man sich so mit bestimmten Themen befasst. Das ist einfach anders als vor dem Doktorat, weil man einfach ganz andere Methoden kennengelernt hat, weil man ganz anders arbeitet, weil man ja ein bisschen einen anderen Blick auf die ganzen Sachen hat, wie wenn man jetzt ein Paper liest oder wenn man irgendwo halt allgemein einen Artikel liest, dann hat man sich ein bisschen anders jetzt miteinander mit dem Thema auseinandergesetzt wie davor.
War jetzt dein Thema mit deiner Arbeit inhaltlich verbunden oder war das ganz was anderes? Für die, was die ersten Folgen von Patrick noch nicht gehört haben?
Nein, war ganz was anderes. Also ich habe, ich bin von der ursprünglichen Profession her Elektrotechnikingenieur, arbeite in der Automobilindustrie und habe in medizinischer Informatik promoviert. Also das war komplett was anderes. Es war auch eine bewusste Entscheidung, das so zu machen, weil ich auch gesagt habe, ich will nicht diese enge Verknüpfung mit Beruf und Doktorat haben, auch was das Thema anbelangt, weil dadurch ergibt sich natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Also das heißt, wenn natürlich im beruflichen Kontext sich was verändert, sei es ein Projekt, wird halt einfach dann nicht mehr verfolgt, weil für das Unternehmen unrentabel oder was auch immer für Umstände dazu kommen, dann steht natürlich das komplette Doktorat auf der Kippe. Ja. Und somit war das für mich einfach eine Entscheidung, wenn ich gesagt habe, ich will aus dem Grund was anderes machen, aber weil ich auch mich in einem komplett anderen Kontext nochmal beschäftigen wollte. Mhm. Und somit war das medizinische Informatik. Ich brenne da total dafür. Also für die Hörer, die es eben nicht wissen, ich bin jetzt auch noch im HIM, also auch hier an der UMIT, eingeschrieben, habe das dann gleich im Anschluss gemacht, weil mich das einfach so interessiert. Und ja, das ist einfach so, wo ich gesagt habe, durch das Doktorat habe ich nochmal eine neue Leidenschaft zur medizinischen Informatik entwickelt.
Für alle, was nicht wissen, was HIM ist, ist Health Information
Management.
Management. Ja. Das ist wieder ein Masterlehrgang,
genau,
der prinzipiell in Distanz funktioniert, aber immer wieder so gemeinsame Treffen sind.
Genau.
So wie heute.
Genau, heute hat sich das eben ganz gut ergeben, dass eben heute eine Veranstaltung vom HIM stattfindet und somit dann auch das perfekt zum Podcast passt.
Genau, ja. Aber es ist schon ungewöhnlich, oder? Für manche ist es dann der Schritt wieder nach hinten, oder? Also man hat das Doktorat, geht jetzt in einen Masterlehrgang.
Ja.
Aber war von dir wieder eine bewusste Entscheidung, obwohl du es jetzt, sage ich mal, primär im Beruf gar nicht nutzen kannst.
Genau.
Also
genau.
Ist wirklich alles Interesse.
Das ist pure intrinsische Motivation, was da dahinter steckt. Natürlich auch vielleicht mal mit dem Fokus in die Richtung dann auch mal beruflich zu gehen. Aber also ich sag mal, es ist kein Rückschritt jetzt in dem Sinne. Im Doktorat beschäftigt man sich ja sehr spezifisch mit einem Thema, also man geht sehr stark in die Tiefe, und das war auch ein Punkt, was ich natürlich dann auch mit den Studiengangsleitern vom HIM dann besprochen habe, als die dann gefragt haben, ja, wie passt das jetzt so zusammen? Da habe ich gesagt, naja, also in der Doktorarbeit habe ich mich jetzt mit einem sehr, sehr spezifischen Thema auseinandergesetzt. Aber mich interessiert natürlich auch, was links und rechts passiert. Und somit ist der HIM eigentlich eine optimale Ergänzung. Und man muss auch dazu sagen, dass natürlich auch andere Studierende aus einem ähnlichen beruflichen Kontext kommen. Also da sind sehr viele, die halt beispielsweise in der Medizin promoviert haben. Oder also ist einfach nochmal den Blick ein bisschen aufweiten in eine andere Richtung.
Ach so, das heißt, du bist ja gar nicht der einzige Doktor.
Nein.
Ja, auch interessant, ja.
Genau.
Gut, dein Thema war ja, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich bin ja in der Defense gesessen, ist ja, sage ich mal, groß Diabetes, großes Thema gewesen, mit deren Daten, also da gibt es ja eine App, und wie man mit diesen Daten schon vielleicht Früherkennung machen kann, beziehungsweise was man überhaupt mit diesen Daten anfangen kann. Aber korrigier mich, falls ich es falsch verstanden habe.
Also ganz konkret ging es um das Thema Akzeptanzuntersuchung von digitalen Gesundheitsanwendungen, eben spezifisch jetzt am Anwendungsfall Diabetes, weil halt dort sehr viele mobile Anwendungen mittlerweile existieren und das natürlich auch für die Betroffenen sehr hilfreich ist.
Ja.
Allerdings hat sich eben auch gezeigt, dass die Akzeptanz nicht über alle Nutzergruppen die gleiche ist. Mhm. Und jetzt ging es halt darum, herauszufinden, was sind denn Akzeptanzfaktoren? Also was sind die Gründe, warum jemand so eine App nutzt oder warum er sie eben nicht nutzt?
Ja.
Und die eben herauszuarbeiten, ein entsprechendes Akzeptanzmodell zu entwickeln, beziehungsweise in meinem Kontext eben weiterzuentwickeln, weil es gibt eben sogenannte Technologie-Akzeptanzmodelle, die schon sehr verbreitet sind in der Wissenschaft. Die sind aber ursprünglich entwickelt worden eher für das Büroumfeld, also um die Akzeptanz von einer Software wie einem, ich will jetzt keine Produktnamen nennen, aber beispielsweise ein ERP-System dann zu erfassen und eben nicht explizit jetzt im medizinischen Kontext.
Ja.
Und das Ziel war jetzt eben, dann so ein Akzeptanzmodell zu nehmen, überhaupt mal zu erfassen, in einer qualitativen Studie, welche Faktoren gibt es denn überhaupt an, also was sind wichtige Akzeptanzfaktoren aus der Sicht von Betroffenen, also DiabetikerInnen, und eben auch aus der Sicht von ExpertInnen. Und da waren eben dann verschiedene WissenschaftlerInnen, die dann da befragt wurden über eben Interviews. Und die Ergebnisse sind dann wiederum eingeflossen in ein quantitatives Setting, also wo ich dann mit Fragebogen gearbeitet habe und dann im Prinzip eben dieses Modell weiterentwickelt habe über einen Fragebogen, das dann entsprechend dann an einer großen Population getestet habe und so geschaut habe, diese Akzeptanzfaktoren, die eben in diesem qualitativen Setting rausgekommen sind, bestätigen die sich dann auch im quantitativen Setting. Also lässt sich das dann auch eben dann dort entsprechend bestätigen. Und das Ergebnis war tatsächlich, also ich habe im Rahmen dieser qualitativen Studie eben ein bestimmtes Akzeptanzmodell zugrunde gelegt, das nennt sich UTOT 2, das ist das Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Modell der zweiten Generation, und habe dort dann im Rahmen der qualitativen Studie zwei neue Konstrukte identifiziert und tatsächlich haben sich die dann auch im Rahmen der quantitativen Studie bestätigt, was super ist.
Also ja, das ist wirklich gut,
wenn du halt aus der qualitativen Studie was herausfindest, was sich dann auch quantitativ dann wieder bestätigen lässt. Ja, und somit war das dann nachher einfach ein schönes, rundes Thema, was sich dann auch in insgesamt drei Publikationen veröffentlichen hat lassen und ja, da konnte man dann halt am Ende auch sagen, tatsächlich ist es was bei rausgekommen. Ja. Und das macht eigentlich halt auch immer Freude, wenn man dann so ein Thema hat, wo man sagt, ja, also tatsächlich, und das ist auch relevant. Also ich durfte das Thema auch im Rahmen von einem Journal Club nochmal vorstellen.
Was ist ein Journal Club? Interessant.
Journal Club, also mein quantitatives Paper wurde eben von dieser Zeitschrift, wo ich es veröffentlicht habe, dem BMJ, wurde das als Editor's Choice nominiert. Aha,
wow.
Und dann
gratuliere!
Nein, und dort hat dann im Prinzip das Journal angefragt, dass ich das dann nochmal im Rahmen von einem sogenannten Journal Club, das ist eine Online-Veranstaltung, dann nochmal als Webinar vorstelle. Und es war super toll, weil einfach das auch nochmal im internationalen Kontext, also das Journal sitzt in Schottland sitzend und dort dann im Prinzip dann hat man dann halt einfach die Möglichkeit, jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum sowas mal vorzustellen, sondern halt auch im internationalen Setting. Und das macht dann natürlich dann schon Freude. Also,
Das ist ja quasi wie ein Lorbeerkranz.
Also, ja, das war dann tatsächlich nochmal nach, also da war ich dann schon durch mit der Verteidigung und wurde dann nochmal angefragt und dann habe ich gesagt, natürlich.
Also, ja, das war, das, also wenn man dann nachsagt, das war selber schuldig. Wow, also das ist ja quasi der Oscar.
so groß auch nicht, aber es ist halt einfach, wo man sagt, okay, also man wird wahrgenommen und gerade für mich, wo ich sage, ich komme eigentlich aus einem komplett anderen Feld, war das dann schon nochmal eine Bestätigung, dass ich mich in dem Thema sehr gut eingearbeitet habe, um dann am Ende in der Lage zu sein, vor so einem Podium dann auch nochmal das vorzustellen. Und ja, das war schon schön. Also es freut mich und deshalb brenne ich halt auch nach wie vor für die Forschung. Die kommt jetzt momentan ein bisschen zu kurz, aber trotzdem, also ich, das ist so, wo mein Herz schlägt. Also,
wenn man Masterthese steht ja dann auch wieder an, da brauchst du auch wieder ein Thema.
Genau. Ja.
Oh, wow. Ja, das ist ja voll cool.
Ja, also wie gesagt, es ist natürlich so ein Doktorat, ist ein Haufen Aufwand, aber es gibt einem auch unglaublich viel zurück. Also wenn man einfach merkt, man wächst als Person, man wächst persönlich, fachlich und hat einfach ein gutes Gefühl dabei, ja. Mit all den Durststrecken, die da so zwischendrin sind.
Ah, die hast du auch gehabt.
Die habe ich auch gehabt, die hat jeder Doktorand. Aber dann ist es auch wieder gut, wenn man dann ein Netzwerk hat innerhalb der Community von Doktoranden, wo man dann sieht, oder der Kollegin oder dem Kollegen, dem geht es ähnlich. Und das ist einfach, man ist zwar sehr eigenständig unterwegs, aber im Endeffekt ist man dann doch wieder immer in einem Team drin. Es gibt immer wieder den einen oder anderen, der am gleichen Punkt steht.
Ja,
ich habe auch eben übers Doktorat dann mit Kolleginnen, die dann halt an der gleichen Stelle sind, da haben wir sehr, sehr viel uns ausgetauscht und das hilft halt unglaublich. Ja.
Wir haben ja gestartet mit der gleichen Ausgangslage. Wir waren ja beide in der ersten Lehrveranstaltung zusammen, war schon mal Banknachbar.
Ja.
Und da waren wir eine Zeit gleich auf und irgendwann einmal hast du Fahrtwinter. Habe ich die nur mal von hinten gesehen gefühlt. Ja. Wie hast denn du das geschafft? Du bist ja Vollzeit berufstätig. Hm. Und ich weiß, beruflich bist du privat bist du auch noch eingespannt. Wie schaffst du das?
Ja, es ist ziemlich viel Zeitmanagement, was du da betreiben musst. Natürlich, also wenn du, ich sag mal, das geht nur, wenn du A, natürlich diese intrinsische Motivation hast und zu sagen, ich will das und ich will das jetzt nicht wegen Titel, sondern ich will das, weil mich das Thema interessiert und weil ich einfach vorwärts kommen will, weil am Ende des Tages, wenn du das schleifen lässt, dann ist es einfach eine unbefriedigende Situation, sowohl für dich selbst als auch für den oder die Betreuerin. Mhm. Und daher war es mir immer ein persönliches Anliegen, auch zu zeigen, ich will das ja, also dass auch meine Betreuerin natürlich sieht, der macht was und es rentiert sich auch, da Arbeitszeit reinzustecken und den Doktoranden da zu betreuen. Auf der anderen Seite ist natürlich so, du musst natürlich auch zurückstecken. Also müssen wir alle ehrlich sein, die im Doktorat drin sind oder drin waren. Das Leben vorm Doktorat ist ein anderes wie das Leben im Doktorat. Weil einfach man muss bestimmte Sachen sagen, das geht jetzt halt momentan nicht. Ihr müsst halt, der Freundeskreis muss halt dann etwas verzichten. Man kann nicht mehr das so ausgiebig machen, wie es zuvor war. Und ja, also nur so geht's. Also mit viel Selbstdisziplin und halt auch dann zu sagen, das ein oder andere geht jetzt halt in der Zeit einfach nicht.
Hast du dir immer vorgenommen, Wochenziele, bis da, das muss ich diese Woche schaffen? Oder hast du gesagt, ich sitze mir jeden Tag 2 Stunden hin? Oder wie hast du das gehandelt?
Also ich habe das mit meiner Betreuerin so gehandhabt. Wir haben uns im Schnitt alle 4-6 Wochen haben wir uns zu einem einstündigen Meeting online getroffen, manchmal auch in Präsenz, aber da ich ja sehr lange in der Corona-Zeit war, sehr viel online. Und da haben wir immer besprochen, was, also natürlich offene Fragen, offene Punkte, aber auch immer, was sind die Ziele für bis zum nächsten Termin. Mhm. Sodass man eigentlich immer wusste, okay, ich habe jetzt so und so viele offenen Punkte und ich habe jetzt diese 4 oder 6 Wochen, wie auch immer, Zeit und in dieser Zeit muss ich die abarbeiten. Ja, ja. Wann ich das mache, wie ich das mache, das ist... Aber es war mein persönlicher Antrieb. Also ich habe das so vorgeschlagen, weil ich so auch in meinem normalen beruflichen Alltag unterwegs bin. Also immer mit klaren, offenen Aufgaben an. Also ich bin im Berufsleben auch Führungskraft und so leite ich auch meine Mitarbeitenden, dass ich sage, das sind die offenen Punkte, die müssen wir bis zu dem und dem Zeitpunkt halt bearbeitet haben. Wie ihr das macht, wann ihr das macht, das ist mir erstmal egal. Und wenn der eine das halt in einer kürzeren Arbeitszeit hinkriegt, ist das genauso okay, wie wenn halt einer länger braucht. Aber es gibt halt klare Deadlines, wo man halt abgeben muss. Und ich denke, das war einer der wichtigsten oder der, sagen wir mal, für den Fortschritt der Arbeit wichtigsten Punkte, dass man sagt, wir vereinbaren, also wir machen immer ein Commitment, was zu tun ist. Weil sonst verzettelt man sich oder man merkt halt dann auch eventuell, dass wenn man sich nach 6 Wochen wieder trifft, dass eigentlich nichts gegangen ist.
Ja. Das war unangenehm. Also wir beide sind so vom Typus her, das war ein sehr unangenehm. Wenn
dann ja, definitiv.
Ja, ich persönlich mache immer mir selber die Ziele und habe dann auch mit mir selber sogar einen Clinch, oder wenn ich die Ziele nicht erreiche. Und bei mir ist meistens, dass halt beruflich wieder was akut reinkommt. Da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dies und Beruf wirklich trennen kann. Bei mir klappt das ja nicht so ganz. Aber nein, sicher. Ja. Aber diszipliniert, ja, wie du sagst. Wie lange hast du jetzt gebraucht eigentlich von Start bis Ende?
Was waren es denn jetzt? Also wir haben 2019 im September zusammen gestartet und jetzt dann, also abgegeben habe ich am Ende Dezember 2022. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt vor kurzem, vor 3 Tagen, nehme ich so das gedruckte Exemplar meiner Doktorarbeit in die Hand und sehe auf der letzten Seite, wo ich unterschrieben habe, das Datum, denke mir so, meine Güte, das ist schon wieder ein Jahr her. Also, ja. Weil natürlich zwischen der Abgabe und der Defense liegt ja auch nochmal eine gewisse Zeit, mhm. einfach weil die Begutachtung eine relativ lange Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Daher ja, also das, ja, so, was waren es dann?
5 Monate leicht, gell? Das ist die Begutachtung.
Ja, die Begutachtung waren nachher fast 6 Monate. Mhm. Also das war aber mir eigentlich von vornherein schon klar. Dass das nicht schneller geht. Ich habe mit anderen Doktorierenden schon gesprochen gehabt, die dann auch gesagt haben, also mach dir keine Illusion, das dauert. Also, mhm. Ja.
Was hast du in der Zeit gemacht?
Also ich war zwischendrin noch auf einer Konferenz.
Anderen, ja, ich habe an meiner Weltreise oder so gemacht. Nein, du warst schon bei der Konferenz.
Ja, ich habe die Möglichkeit gehabt, eben das war dann mein 3. Paper, was dann nicht mehr in die Bewertung eigentlich reingegangen ist.
Okay.
Das war für die D-Health, die in Wien stattfindet. Und da habe ich dann im Prinzip im Mai, fand die statt, habe ich dann dort... Also natürlich muss man erstmal ein Paper schreiben und dann muss man dann auch einen Vortrag vorbereiten. Also es nimmt ja natürlich auch alles wieder Zeit in Anspruch und somit ist man dann auch, hat man ein bisschen Ablenkung und sagt nicht die ganze Zeit, ah, jetzt ist schon wieder eine Woche rum und ich habe immer noch nichts gehört, was ist denn los mit meiner Begutachtung. Mhm. Ja.
Und das Gute ist, du bist trotzdem im Thema geblieben und nicht so quasi nach 5 Monaten auf einmal, boah, jetzt kommt dann die Defensio und ich habe keinen Plan mehr sozusagen, muss mich wieder einlesen. Also du warst quasi, bist immer am Ball geblieben.
Ja. Das, und auch eben durch das, dass die D-Health natürlich am gleichen Themenstrang war, hatte ich natürlich dann auch schon ein direktes Feedback. Also, weil das Paper, was ich bei der D-Health eingereicht habe, war dann das erste Paper, wo ich dann beide Themen, also die qualitative und die quantitative, als Mixed Methods Design dann auch verkauft habe. Also ich habe natürlich in der Mantelschrift das schon auch so entsprechend aufbereitet gehabt als Mixed Methods Design, aber das wirklich das in einem Paper, und das musste für die D-Health sind das immer relativ kurz, also das heißt, es waren sehr komprimiert, aber es war wirklich toll, dann in diese komprimierte Version das Ergebnis dann halt reinzubringen und zu sagen, wenn jetzt einer mich fragt, was hast du in deiner DIS gemacht, dann kann ich sagen, hier gehst du auf PubMed und guckst dir das Paper an, da hast du auf, keine Ahnung, wie viele Seiten das jetzt waren, 4 oder 5 Seiten.
Wow, so komprimiert.
Komprimiert dargestellt, okay. Was ich gemacht habe und halt natürlich nicht in allen Details, aber auf einem Level, wo sich jetzt jemand von außen mal einen ersten Eindruck verschaffen kann und das ist eigentlich dann schon toll. Und dann hast du natürlich auch die Präsentationsslides gehabt, die waren dann wieder gut für die Grundlage für die Defense. Also es war alles so schon sehr
stimmig einfach, oder?
Stimmig und aufeinander aufbauend.
Mhm. Ah, cool.
Ja.
Oh, ich bin gerade beim Thema Kürzen. Ein zweites Paper ist beim sehr hohen Journal, nicht Desk Recheck, das ist nur kommen. Ich soll bitte noch kürzen, weil sie die References auch mit reinzählen. Also ich war reiner Wordcount, weil beim 7.600, 9.000 sind zugelassen, aber mit den References haut es mich auf 9.600 oder 800 und jetzt muss ich 800 Wörter runterkürzen.
Ja, das kenne ich, das ist wirklich schmerzhaft auch teilweise, weil man halt einfach sagt, naja, jeden Satz, den man da reinschreibt, hat man sich ja irgendwie sehr intensiv überlegt. Also, und eigentlich ist man ja selber immer davon überzeugt, dass das, was da steht, ist genau das, was da stehen muss.
Richtig.
Und wenn ich jetzt was rausnehme, dann fehlt was.
Richtig. Ich speichere schön alles ab, was ich rausnehme. Aber es tut echt weh. Also es sind ja auch Referenzen, wo ich teilweise wirklich einen Tag lang gesucht habe, nur für diesen einen Satz. Also, und dann musst du diesen einen Satz rausnehmen, damit du nur den Word Count, also nur, ich meine, es macht schon Sinn, dass man es komprimiert. Also das will ich jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen, aber es ist halt ja eben... Sehr.
Ja, das ist,
also ich finde es kürzer fast schwieriger als das Schreiben.
Das ist so. Also wenn man sagt, ich schreibe jetzt erstmal drauf los und kürze dann nachher zusammen, das ist eigentlich die falsche Strategie. Also man muss eigentlich schon, gerade jetzt eben, wenn man sowas hat wie Wordcount oder, also ich hatte bei meinem 2. Paper Wordcount und die Anzahl der Referenzen, also ich durfte maximal 20 Referenzen noch reinnehmen. ja, dann muss man das ganz stark im Blick haben. Da muss man auch gucken, dass man halt wirklich passende Paper findet, wo nicht jetzt, dass ich für jeden Satz ein anderes Paper brauche, sondern dass ich relativ eng an den Hauptpapern dranbleiben kann, so dass es halt dann, ja, eben sonst schaut es mir ja die Referenzen wieder hinter raus. Ja. Und das ist dann schon sehr, sehr anspruchsvoll. Vor allem, ich war dann auch so, ich habe dann gedacht, naja, das probiere ich halt mal, reich mal mit ein bisschen mehr ein, aber zack, kam es halt wieder zurück. Also die Journals sind halt da super restriktiv.
Was ja passt, weil, wie du sagst, eigentlich wird die Qualität besser. Ja, ja. Und du hast mir jetzt gerade einen guten Hinweis gegeben, das werde ich heute wahrscheinlich noch machen, dass ich mir die wichtigsten Referenzen markiere, damit ich dann beruhigt die gefühlt nicht so wichtigen rausschmeißen kann. Ja, weil dann kriege ich auch wieder einen Worker, weil pro Referenz hast du doch 3 Zeilen Text, jetzt einmal. Also da geht dann schon was dahin. Ich habe es mir so ausgerechnet, ich muss fast 2 Seiten kürzen und das ist viel.
Das ist wirklich viel, ja. Weil da steckt halt, da steckt Arbeit und Information drin. Und also kann ich voll mitfühlen. Also bin ich voll dabei. Es geht, glaube ich, jedem Doktorand irgendwann mal so im Rahmen von der Ausarbeitung, dass er sagt, schade, jetzt muss ich das, wo ich wirklich Zeit, Energie reingesteckt habe, jetzt wieder rausnehmen. Ja. Und ist aber halt auch, also das ist sowohl für ein Paper, aber am Ende auch für die Mantelschrift
wichtig. Richtig. Und ich habe mir auch gedacht, ich kalte es mal auf, weil eventuell kann es für die Mantelschrift dann doch gebrauchen.
Ja, ja. Aber was ich auch sagen will, ist, dass auch die Mantelschrift natürlich nachher nicht dann kilometerlang sein soll, wie dann, dass man quasi dann wieder in der Monographie endet, sondern auch da ist natürlich dann wieder wichtig, dass man sehr präzise und also auf dem Punkt bleibt. Also das, weil ich denke, gerade jetzt, wir haben es gerade vorhin davon gehabt, von dieser Begutachtungszeit, die Gutachter, die machen das ja auch alle ehrenamtlich. Richtig, ja. Und das heißt, da will ja natürlich dann nachher keiner bei einer kumulativen Dissertation am Ende wieder ein Buch von 500 Seiten lesen, sondern die sagen, ich will im Prinzip, dass diese Mantelschrift das nochmal kurz zusammenfasst, was die Paper bringen. Also das heißt, die Paper sind ja Teil der Mantelschrift. Richtig, und ich brauche da nicht nochmal groß links und rechts und überhaupt aushole, wie ich es jetzt vielleicht in der Monographie mache, sondern es ist wichtig, da sehr auf den Punkt zu kommen.
Ja. Gerade zur Orientierung, wie viel quasi geschriebenen Textseiten hast du gehabt? 40, 50?
Ja, also wahrscheinlich. Also insgesamt hat meine Mantelschrift mit Anhang 98 Seiten gehabt. Also das heißt, von Einleitung, Hauptteil, die Diskussion etc. pp. Plus dann halt noch Anhängen. Und in meinem Anhang war beispielsweise dann auch der Fragebogen drin. Und Auszüge aus den Interviews.
Ja.
Also wirklich kurz. Also da hatte ich in vorangehenden Masterarbeiten mehr Seiten abgegeben. Aber das ist, ich denke, ein wichtiger Punkt ist eben, dass man sich da, und das ist ja auch was man im Doktorat lernt, dass man präzise wird und nicht rumschmafelt und quasi keinen Inhalt in dem, was man hat, da niederschreibt. Und deshalb, ich war mir auch, dachte auch so, 98 Seiten, guck mir meine Masterarbeit von der Elektronik an und denkst so, da waren es 200. Aber ja, also heute, wenn ich, also meine nächste Masterarbeit wäre mit Sicherheit keine 200 Seiten, weil ich einfach, da sind wir wieder bei dem Punkt, was habe ich gelernt aus dem Doktorat, einfach auch, es ist nicht alles, was man denkt, was man irgendwo irgendwie in diesem Kontext Abschlussarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit irgendwo mal aufgeschnappt hat, muss man auch irgendwie reinfinden, sonst sind halt die, man muss sich auf das Wesentliche fokussieren. Ja.
Oh, das ist halt nochmal schwierig, ja.
ja, die Mantelschrift sind dann nachher am Ende auch nochmal etliche Stunden, die dann da reingehen, aber man hat ja dann, also wichtig ist dort halt auch, dass man sich ein klares Ziel setzt, ein Konzept macht, auch mal, und so hat es eben meine Betreuerin damals auch zu mir gesagt, machen Sie mal ein Konzept, schreiben Sie mal rein, wie viele Wörter pro Abschnitt, das Sie planen. Und dann gucken wir uns das zusammen an, ob das realistisch ist und dann aber auch dran halten. Also das heißt, wenn ich jetzt halt reinschreibe, hier, keine Ahnung was, Einleitung, 2000 Wörter, dann sind es halt danach auch nur 2000 Wörter. Ja. Und sonst, wie gesagt, das ist so, das ist halt auch wieder so dieses wissenschaftliche Arbeiten. Ich fange nicht erst an, ich fange nicht einfach mal an, drauf loszuschreiben, sondern ich mache mir erst mal einen Plan, wie lang soll ein Kapitel sein, was soll da rein, also was sind die wesentlichen Inputs, die in dieses Kapitel rein müssen, und dann formuliere ich mal. Aber nicht, ich schreibe einfach mal runter, was mir einfällt, und nachher kürze ich raus. Mhm. Das ist halt dann wirklich schwierig, so rückwärts zu arbeiten.
Weil wir ja kumulativ unterwegs sind, oder ich bin noch unterwegs, du hast schon abgeschlossen, nimmt man dann auch Ergebnisse aus dem Paper wieder mit auf, oder sagt man einfach, siehe Paper 1, siehe Paper 2, Abschnitt oder wie auch immer, Überschrift, wie geht man da vor?
Also ich habe es so gemacht, also die Papers sind mein Ergebnisteil, also die tauchen auch dann tatsächlich an der Stelle auf, die habe ich nicht in den Anhang reingepackt, sondern die habe ich dann dort an die Stelle, wo eben die Results kommen, dann auch reingepackt. Und ich habe eine Kurzzusammenfassung der Main-Ergebnisse nochmal dazu geschrieben und habe dann aber halt für die Details dann auf das Paper dann direkt referenziert.
Und das hast du direkt im... quasi in der
im Fließtext, also es gibt unterschiedliche Ansätze, ich habe jetzt auch schon gesehen, dass halt andere, die packen es dann halt in den Anhang rein, aber ich habe halt gesagt, okay, an der Stelle, also wenn jetzt einer wirklich sich die Arbeit macht und die Dissertation von vorne nach hinten chronologisch durchliest, dann ist es für ihn einfacher, wenn er jetzt dann halt, da kommt jetzt das Ergebnis, da kommt auch dann das Paper, und liest dann das Paper weiter, wie wenn er dann erst in den Anhang reinblättern muss und dann das Paper. Aber ich sag mal, das sind Kleinigkeiten. Ja, also da wird wahrscheinlich kein Gutachter sagen, oh, dafür gibt es einen Abzug. Also das ist denke ich, einfach ein, wie man das selber macht, aber auch wie die Absprache mit dem Betreuer ist. Also wenn der Betreuer, die Betreuerin sagt, packen Sie das bitte in den Anhang, dann würde ich es dann natürlich in den Anhang packen. Wenn sie sagt, es ist wurscht, dann nach der eigenen Definition, wie man es halt selber für angenehm empfindet. Man muss ja am Ende sagen, wenn ich die Doktorarbeit in die Hand nehme und durchblätter, das ist für mich ein stimmiges Bild.
Richtig. Und nicht abarbeiten und nur für jemand anderen und Hauptsache durch, weil dann ist es eigentlich, schaut um die ganze investierte Zeit da wieder, gell?
Genau,
Du, und abgeben, was hast du müssen, wie viele Exemplare, digital oder gebunden, weißt du das noch?
Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich es noch richtig zusammenkriege. Also es gibt eine Checkliste für die Abgabe der Doktorarbeit.
Findet man auf Moodle, oder?
Die ist auf Moodle und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch unter dem Studierenden-Service auf der Homepage. Also, und im Zweifelsfall immer bei der Lisa nachfragen. Am besten, das ist ein wichtiger Tipp, also einfach mal bei der Lisa nachfragen, was sind die Punkte, die man abgeben muss. Ich hatte dann auch mit ihr nochmal ein kurzes Online-Meeting, wo wir einfach kurz durchgegangen sind, weil es ist schon sehr umfangreich, was man abgeben muss. Also es sind natürlich die Doktorarbeit an solche ist es. Die muss in gedruckter Form, ich glaube, es müssen 2 Exemplare in gedruckter Form abgegeben werden. 1 geht dann in die Bibliothek.
Richtig.
Digital muss es abgegeben werden. Es muss auch auf jeden Fall digital abgegeben werden in der Form, dass es durch Turnitin gelesen werden kann, also dass ein Plagiatscheck gemacht werden kann, im Vorfeld aber bitte auch selber schon direkt einen machen.
Weil alle überzeugt ist, aber es kann oft sein, ich meine, die Erklärung, dass man alles selber gemacht hat, wollte man gerade das Fach. Erklärung.
Erklärung halt, ja.
Ja, die ist natürlich mehr oder weniger immer 1:1, also da darf man, aber man, oft hat man da, und dann weiß man, dass man diese Phrasen oder dieses Ding entweder nochmal komplett überarbeiten muss oder zumindest umstellen muss.
wichtig ist auch immer das Thema Selbstplagiat.
Ja, oh ja.
Also natürlich muss man schon schauen, wie man dann zitiert, gerade bei einer kumulativen Dissertation ist es ja super schwierig in dem Hinblick, dass es natürlich ja alles auch irgendwie, dass alles in den Papern drin steht. Man sollte dann schon schauen, dass man jetzt nicht das Paper dann eins zu eins wieder in der Mantelschrift direkt so wiedergibt und dann halt auch entsprechend sich selbst zitiert. Was sonst noch abgegeben werden muss, sind natürlich diese ganzen Korrespondenzen mit den Journals, das ist wichtig.
Auch die, wo ich abgelehnt worden bin oder nur die, wo ich aufgenommen worden bin?
Ich würde immer alles sammeln. Also ich habe bei meinem ersten Paper war es so, dass ich auch eingereicht habe und dann ein Desk Reject kassiert habe, weil das Journal gesagt hat, das passt nicht zu unserem Scope. Auch die habe ich einfach mit abgegeben. Einfach damit man sieht, okay, das ist einfach die Durchgängigkeit. Ja. Wie hat die Doktorandin die Arbeit im Prinzip publiziert? Mhm. Und da gehört natürlich eigentlich auch die Rejects dazu. Und das ist ja jetzt auch kein Manko. Also
ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja da im Gang oft mit den Professoren Kontakt, die wirklich schon super viel publiziert haben. Und da die sagen, oh, wir haben öfters 2-3 Desk-Rejects. Und dann denke ich mir so, wow, wenn es quasi gefühlt einem Profi sogar passiert, nachher muss ich mich nicht schämen dafür, sondern es zeigt einfach, ich habe mir überlegt, welche Channels ich will. Genau. Ich habe da eine Strategie verfolgt und
die ist halt einmal vielleicht gerade nicht aufgegangen, aber das heißt, da ist ja kein Genickbruch. Man muss einfach gucken, dass man dann halt, wenn man Feedback kriegt, wenn es jetzt nicht nur ein reiner Desk-Reject ist, wenn man Feedback kriegt, dass man das dann aufnimmt und dann entsprechend wieder einarbeitet. Aber ja, einfach wieder neuer Mut und nächstes Journal, ja.
Genau. Ja, sagst du zu jemandem, der schon wieder beim Journal Nummer 3 gelandet ist?
Ja.
Ja, aber ich glaube, dein Thema ist halt schon etwas, was greifbar ist, weil Diabetes ist leider eine mittlerweile Volkskrankheit.
Ja, definitiv. Also das Thema war natürlich sehr interessant. Also auch diese Technologieakzeptanzmodelle sind momentan super en vogue. Die Community beschäftigt sich damit. Es ist sehr interessant und es ist natürlich auch, ich sag mal, es lässt sich natürlich dann auch weiterverwenden, wenn ich in die praktische Anwendung gehen will. Ich kann natürlich dann sagen, ich habe jetzt diese Akzeptanzfaktoren, ich weiß, warum diese Anwendung eingesetzt wird oder eben nicht und kann die vielleicht diese Faktoren an die Industrie weitergeben. Ja. Und die können das dann auch hoffentlich in ihre Anwendung umsetzen.
Und so, was gerade ganz aktuell ist, KI, und vielleicht kann man damit wieder KI füttern, die dann wieder den Verbraucher da wieder besser triggern kann. Das da geht es ja um Gesundheitsdaten und wichtig, also da muss man auch reagieren.
Ja.
Ich glaube, das ist eher greifbarer als mein Thema für viele. Oder halt nicht verwertbarer, sagen wir so.
Ja, also manchmal hat man Glück, dass halt dann Journals das auch toll finden, aber ja, das ist, denke ich, auch ein bisschen eine Glückssache, dass man da gerade irgendwo so reinkommt.
Und man darf auch nicht vergessen, die kriegen nicht einmal im Monat einen Vorschlag, sondern die kriegen gefühlt pro Stunde 10 Vorschläge. Also das ist schon, da müssen sie einfach ganz hart drüber fahren. Und und für jeden dann ein Review und mindestens zwei.
Ja.
Ja. Eben gerade von einer Kollegin gehört, da ist jetzt die dritte Review-Person, wir wissen nicht, ob Männer oder Weiber dran. Also das ist dann, und dann beschauen wir, dann denkst du, ist es jetzt so ein mieser Ding? Und da hat sie dann nachgefragt beim Schauen und haben sie gesagt, nein, Review 2 lässt sich zu viel Zeit, deswegen Review 3 dazu. Aber im meisten Moment denkst du schon so, ui.
Ja, nee, ich weiß, also ich kriege momentan, oder seit einiger Zeit kriege ich auch immer regelmäßig Review-Einladungen.
Ach, bist du schon in den Olymp aufgestiegen?
Ja, und ich mache auch die Reviews, also das heißt, ich nehme mir die Zeit und mache die, aber man sieht einfach anhand der Frequenz, was da E-Mails kommen. Also ich musste jetzt auch schon ein paar ablehnen, weil einfach das vom Timing her nicht mehr gepasst hat, aber auch ich halt inhaltlich gar nicht kompetent bin. Aber daran kann man selber schon sehen, welche Schwämme, und das ist jetzt nur ein Journal, was mich da permanent anfragt.
Ja,
also,
ja, ja.
Ja.
Und du hast ja erst gestartet quasi mit deiner wissenschaftlichen Karriere.
Ja, ja.
Oh, okay. Ach, du bist ja schon sehr, sehr weit. Ja, gut. Ja. Dann freue ich mich, Patrick. Vielleicht kommst du ja wieder mal.
Okay, also sehr gerne. Also die Einladung zum Podcast nehme ich immer sehr gerne an, weil mich das natürlich, also da wieder auf die intrinsische Motivation. Also ich finde den Podcast super.
Gerade jetzt
auch für eben Leute, die im Doktorat drin sind, weil man doch das ein oder andere Thema, Aspekt aus dem Doktorat jetzt vielleicht nicht so präsent hat. Man kann es vielleicht sich jetzt nicht aus irgendwelchen Dokumenten, die auf Moodle hochgeladen sind, rauslesen. Und dann ist im Podcast schon super interessant, mal reinzuhören, was macht jetzt der Doktorand XY, was gibt es für Stolpersteine. Mhm. Auch das Thema, was ihr vor kurzem habt,
RCSCQ, ja, das ist Zungenbrecher.
Genau. Das sind so Punkte, die waren für mich auch Hürden, und da finde ich es eigentlich toll, wenn man sowas halt im Podcast einmal hört. Da hat man schon mal einen Eindruck, was muss ich jetzt da tun, was wird von mir verlangt, was sind das für Leute, wo muss ich mich da hinwenden, und ja.
Oh, das ist, genau für das haben wir es gemacht. Vielen Dank, Herr Patrick, genau so soll es sein, weil wir ja, also nicht so wie auf einem normalen Campus, dass man sich alle zwei Wochen trifft, sondern eben dann gibt aber mehr Gas, dann verlierst du deinen Banknachbarn. Dadurch ist es halt auch eine Form von Austausch, und dass man merkt, man rudert da nicht allein.
Definitiv.
Ja, sehr fein. Patrick, auf jeden Fall alles, alles Gute. Würde uns freuen, wenn wir bei dir wieder auf dem Laufenden bleiben könnten.
Sehr gerne, ja.
Und jetzt muss ich jetzt nur mal Herr Doktor zu dir sagen, gell?
Nein. Also ich lasse mich tatsächlich, ich hab das von... Also ich habe es in meinem beruflichen Kontext nicht eingeführt. Also ich habe es tatsächlich nicht mal in meiner E-Mail-Signatur drinstehen.
Aha.
Weil irgendwie, ja, also es ist ein Titel, den bin ich berechtigt zu führen. Aber es ist immer noch so ein bisschen Herr Doktor.
Und der Running Gag von den ersten Podcastern war ja immer auf der ICAT.
Ja, ja, gut, das
und
ist ICAT halt in Österreich.
Ja nicht.
Das ist in Österreich halt natürlich immer wichtig, genau, aber genau, in Deutschland ist das nicht so. Ja.
Für die was neu sind als Hörer, bei den ersten Podcast-Generationen war das immer der Running Gag, speziell von Matthias, er macht das nur, damit auf der ICAT Herr Doktor steht.
Genau.
Das ist bei uns das erste Dokument, ich weiß es noch vom Master, das war wirklich, ich habe die Masterprüfung abgeschlossen, habe ich da schon überhaupt das Zertifikat in der Hand gehabt, weiß ich nicht mehr. Und dann kommt Post und auf der ICAT steht da schon MSC. Ja.
Ja.
Es ist halt, Österreich tickt ein bisschen anders.
Ja, definitiv.
Ja, fein. Na, dann alles, alles Gute. Viel Spaß weiterhin im Himmel.
Dankeschön. Ja.
Und viel Erfolg.
Ja, vielen Dank.
Oh, und dann war es das auch schon mit dem Interview. War wieder sehr interessant.
Na, es war echt super, und das ist total lustig. Wir zwei als Morgenmenschen, wir waren natürlich auch voll da. Und
ja, genau deswegen habe ich nicht teilgenommen.
Ja. Ja. Aber was schon so zart ist am Patrick, der hat so einen Workload, dass der alles schafft und so on point bringt, und dann kommt er noch zu dieser, also wird er nochmal eingeladen zu der Konferenz, und da musst du dir vorstellen, der macht das, der forscht in einem Bereich, den er, ich sage jetzt, im normalen Leben nicht braucht. Also braucht er weder beruflich noch privat.
Ja.
Aber es interessiert ihn einfach. Also es ist irre.
Ja. Ja, ist es wirklich. Und was ich aber auch sagen muss, und es hat jetzt gar nichts mit dem Fachlichen zu tun, aber einfach auch nur zu hören, dass jemand jetzt fertig ist. Gell?
Ja.
Also das tut schon wirklich cool. Weil es ist eine lange Zeit, die man da dran sitzt. Mhm. Und man fragt sich ja doch immer mal, ist es das jetzt wert? Oder wann hört es endlich auf?
Ja.
Also... ich frage mich das manchmal, ich will es auch nicht für alle Leute
sprechen. Nein, das sind wir alle.
Es gibt sicher ein paar von euch, die es sehr, sehr genießen, die ganze Zeit durchgehend.
Aber bei mir, die sollen sich bitte bei uns melden.
Genau, verratet mir euer Geheimnis. Genau, und dann einfach mitzubekommen, hey, ja, na, es lässt sich erfolgreich zu Ende führen.
Ja.
Und, ja.
Er war halt
das
extrem
Gefühl, mit
diszipliniert.
Dem man dann rausgeht,
ja.
Genau. Das ist natürlich toll.
Und er hat ja gesagt, also er hat da länger gebraucht, bis er es realisiert hat. Und eben, er ist halt sehr diszipliniert, sehr strukturiert, das hat ihm sicher sehr geholfen. Ja. Das ist aber auch nicht jedermanns Sache. Also man kann es jetzt nicht auf jeden aufstülpen und sagen, du musst immer Montag bis Freitag
von. Nein, das geht sicher auch anders, ja.
Genau. Aber wir haben noch jemanden, weil der Patrick war ja mit mir, der hat ja mit mir angefangen, der ist schon fertig. Dann gibt es noch jemanden, den ich auch am Anfang vom Studium kennengelernt habe, der auch in diese Reihe fällt. Das ist dann der liebe Alexander, den haben wir auch, dann, den haben wir mit Martin interviewt online. Deswegen ist da die Tonqualität dann ein bisschen anders, aber das ist schon ein kleiner so Vorgeschmack auf die nächste Folge.
Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, war's wieder. Mit uns für heute, mit euch.
Für heute, liebe Leute.
Genau. Und genau, wie immer, danke an Martin, dass du den Shit machst.
Genau.
Eine große Hilfe.
Absolut. Und schön, dass er dann doch immer wieder mal dabei ist. Solltet ihr Anregungen haben, Fragen oder dergleichen, dann bitte gerne an podcast@umintirol.at.
Genau, oder sucht uns einfach bei Instagram, da sind wir zu finden unter PhD Submitted Podcast.
Genau, dazu mal ohne Umitrol.
Traut euch, schreibt uns gerne an und liked auch gerne unsere Posts.
Ja, wir sind offen für positive Kritik, aber auch die negative. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.